Donnerstag, 3. Mai 2011. Ich war wieder einmal in Südasien auf einer Dienstreise, konkret in einem eineinhalbstündigen Stau auf der Fahrt vom Hotel im Süden Kolombos zu einer Firma, die Haushaltshandschuhe produziert, im Zentrum der Stadt. Zuvor war ich unterwegs bei Kleinbauern in Thailand und auf einer Gummiplantage in Sri Lanka, weshalb ich erst jetzt im Taxi im Stau Gelegenheit hatte, E-Mails durchzugehen. Im Stapel, wenn man das bei elektronischer Mail so sagen kann, eine von Leonie vom 1. Mai, meinem Tauftag, mit der Anfrage, ob ich die Carey-Vorlesung 2013 halten könnte. Meine erste Reaktion war, ich fühle mich geehrt, aber ungeeignet. Unter anderem, weil ich mich für einen schlechten Quäker halte. Zum Beispiel habe ich kaum Erfahrung, auch nicht passiv, mit Jahresversammlungen. In Deutschland war ich, meine ich, in zweien. In Großbritannien, wo ich seit 15 Jahren lebe, einmal bei der Swarthmore Lecture, aber nie von Beginn bis Ende. Auch bei Andachten bin ich eher selten. Zuletzt übrigens allerdings vor 10 Tagen bei der stillen Andacht der Freunde in Detroit, was ein besonderes Erlebnis war. Als ich auf der Suche nach einer spirituellen Heimat war, aber auch direkt nach meinem Beitritt zur Gesellschaft der Freunde, habe ich eine ganze Reihe von Büchern gelesen, unter anderem über das Besondere der stillen Andacht, das Erleben dieser gemeinsamen Stille. Nur, ich habe in über 25 Jahren der Mitgliedschaft nie das Erlebnis gehabt, das manche Autoren in leuchtenden Worten beschreiben, wie das ist, wenn einen das innere Licht erfüllt, einen aus dem Alltag, aus dem Hier und Jetzt heraushebt. Ich glaube daran, dass es passieren kann, erlebt habe ich es nie. Und auch das mit dem zum Reden bewegt sein ist so eine Sache. Ich bin in den über 25 Jahren meines offiziellen Quäkertums vielleicht ein halbes Dutzend Mal aufgestanden und habe etwas gesagt. War ich bewegt? Andere sind es offensichtlich deutlich häufiger. Zurück zur Vorlesung. Meine Antwort an Leonie geschickt 2 Tage nach dem Empfang ihrer E-Mail enthielt neben den Zweifeln auch einige Fragen zum Wie. Woraus ich schließe, dass ich letztlich doch damals schon bereit war, mich umstimmen zu lassen. Nicht, weil ich mich davon habe überzeugen lassen, dass ich kein schlechter Quäker bin, Leonie hat es versucht, sondern weil mir ein paar Dinge eingefallen sind, die ich vielleicht doch sagen könnte, zumal es eben das Quäkerhilfe-Jubiläum gibt. Und ganz platt gesagt, ich bin vor allem auch Quäker wegen der Quäkerhilfe, sozusagen ein Hands-on-Quäker, tun statt in mich horchen. Was durchaus auch für mein anderes Problem mit der Anfrage gilt. Vorlesung ist für mich etwas aus dem universitären Umfeld. Nun habe ich zwar promoviert, aber auch meine Dissertation, welche Wirkung haben Dritte Weltläden, war mehr Praxis als Theorie. Der Titel musste akademisch lauten, Dritte Weltläden, Einordnung und Überprüfung eines entwicklungspolitischen Bildungsmodells anhand der Fallbeispiele der Nürnberger und Ludwigsburger Ladeninitiativen. Aber worum es mir ging, war eine kurze Antwort auf die Frage, bewirken Weltläden etwas Positives? Nun habe ich im Studium gelernt, die Antwort in 450 Seiten zu verstecken. Die Carey-Vorlesung ist zum Glück kürzer. Aber gibt mir das Recht, mein Leben so zur Schau zu stellen, als Quäker? Ich habe Meister Eckhart, der Name ist mir von einer der beiden Carey-Vorlesungen, an die ich mich erinnere, im Gedächtnis geblieben, nie gelesen. Ich habe nicht einmal das Tagebuch von George Fox gelesen und auch nicht das von John Woolman, der in Sachen fairen Handels- und Umweltfragen doch so wichtig ist. Ich bin jedenfalls auf Autoren gestoßen, die zum Beispiel sein Tragen ungefärbter Stoffe als Protest gegen die Ausbeutung der Sklavenarbeit oder als Protest gegen die Umweltverschmutzung durch Färben interpretieren. Vielleicht komme ich im Ruhestand dazu herauszufinden, welche Interpretation stimmt, vielleicht auch beide. Zum Glück hatte ich schon damals im Taxi in Colombo vor über 2 Jahren eine Sammlung von Gedanken begonnen und seit damals, wenn auch unsortiert, fortgesetzt. Beginnend mit dem aktuellen Umfeld, in welchem mich die Anfrage erreicht hat. Am 2. Mai 2011, einen Tag nach Leonies E-Mail, war Osama Bin Laden von US-Einsatzkommandos in Pakistan ermordet worden. Ist die Welt dadurch besser? Ist sie sicherer geworden? Am Dienstag, den 11. September 2001, und das ist übrigens ein Druckfehler dann in der schriftlichen Fassung, 11. September 2001, war ich in Mumbai, früher Bombay, aus dem Flugzeug gestiegen und bekam von meiner Frau ein SMS. Flugzeug in World Trade Center geflogen. Bis ich bei einem Lieferanten, damals für fair gehandelten Edelstahl, im Büro war, kamen weitere Textnachrichten. Der zweite Tower war getroffen, die Türme sind in sich zusammengesackt. 2 Tage später wiederum stand ich in Delhi vor dem Eincheckschalter der pakistanischen Fluglinie PIA mit 2 pakistanischen Kollegen auf dem Weg nach Lahore. Die große Spekulation war in den Medien, dass die USA Pakistan als Strafe für das Attentat angreifen könnten und dass man als Weißgesicht gegebenenfalls als Armee gesehen werden könnte. Mit einem Mob lässt sich schlecht rational verhandeln. Reisen oder nicht? Ich bin gereist, unter anderem, weil ich gerade meine Anstellung verloren hatte und meinte, ich könnte es mir als selbstständiger Berater nicht leisten, einen Auftrag nicht zu erfüllen. Es war letztlich eine meiner ergiebigsten Dienstreisen und eine gegen den Willen meiner Frau, die mir das erst 10 Jahre später verziehen hat. Beim Korrekturlesen hat sie mir gesagt, wie ich zu der Aussage käme. Ich bin weiter der Ansicht, dass ich ein schlechter Quäker bin. Wiewohl ich denke, glaube und hoffe, dass das, was ich tue, manchen Menschen hilft. Nur je älter ich werde, desto schwerer tue ich mir mit Menschen, auch und gerade mit Freundinnen und Freunden, für die alles klar ist. Ich meine, es gibt eigentlich kein Schwarz und Weiß, kein klares Ja und Nein. Licht produziert nicht nur Erhellung und harte Schlagschatten, sondern ein Spektrum an Grautönen. Das heißt, bei allem Bemühen, Gutes zu tun, es wird Auswirkungen geben, die nicht gewollt, nicht gut sind. Tröstlich ist, dass auch umgekehrt Fehler und Fehlverhalten manchmal unerwartet positive Auswirkungen haben können, weshalb der Titel meiner Vorlesung lautet: Denken, Glauben, Hoffen, Variationen in Grau oder Schwarz-Weiß gibt es nicht. Es ist schon einige Jahre her, dass ich eine Quäkerfreundin in Washington D.C. besuchte. Wir hatten uns im Beirat von QUNO in Genf kennengelernt, wiewohl wir beide zur Westminster-Andacht in London gehören. Sie waren von der britischen Regierung nach Washington zur Weltbank delegiert worden, arbeitet dort in der britischen Vertretung. Ihr Mann war zum Zeitpunkt meines Besuchs noch nicht mit seinem Ökonomiestudium fertig, arbeitete aber schon als Trainee bei der Weltbank. Leider hatten er und ich uns nicht viel zu sagen, weshalb wir dann auf das übliche Thema von Vielreisenden auswichen, Fluglinien und so weiter. Dabei erwähnte er en passant, dass er demnächst für die Weltbank nach Kenia fliegen würde, um dort für eine Woche kenianische Banker auszubilden. Ich fing an, ihn wegen des langen Flugs zu bemitleiden, unterbrach mich dann selbst und sagte: Aber du fliegst ja sicher Business Class. Was die Antwort provozierte: Nein, die zahlen erste Klasse. Nun ist die Weltbank eine ganz andere Klasse als die Quäkerhilfe, aber letztlich wird auch sie unter Entwicklungshilfeorganisationen gerechnet. Natürlich ist es leicht zu kritisieren, dass hier ein Student afrikanischen Bankiers als Dozent vorgesetzt wird und man darf zu Recht fragen, was kann er ihnen beibringen, welche Lebens- und Berufserfahrung kann er einbringen und wem nützt so ein teurer Einsatz außer der Fluglinie. Grundsätzlicher gefragt, wann ist Entwicklungshilfe gut? Es ist leicht, alles staatliche, offizielle, multilaterale zu kritisieren, Aber letztlich ist solche Finanzierung an manchen Stellen auch unabdingbar, zum Beispiel für Infrastruktur wie Metros oder Kläranlagen. Gilt trotzdem die Regel, je größer, desto schlechter. Zum Beispiel Brot für die Welt, besser als die staatlich finanzierte Hilfe, besser als UNICEF, besser als die Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds zu schweigen. Dann wäre die Quäkerhilfe fein heraus, small is beautiful. Aber ohne Brot für die Welt wäre es unmöglich gewesen, das Projekt kenianischer Freunde so lange in so einem Umfang zu finanzieren. Ich kann es mir an dieser Stelle nicht verkneifen, einen wunderbar selbstkritischen Limerick des damaligen Redakteurs der Zeitschrift des kirchlichen Entwicklungsdienstes, der Überblick, zu zitieren. Es geschah an den Ufern des Ganges in einem Entwicklungsprojekt ersten Ranges. Man züchtete Quallen, die Dankeschön lallen, dank Brot für die Welt gelang es. Ich habe es jetzt nicht auf die Quäkerhilfe umgedichtet. Für mich sind es drei Gründe, weshalb ich weiterhin für die Quäkerhilfe durchs Feuer gehen würde. Erstens, sie finanziert überwiegend kleine, überschaubare Vorhaben und das ist das Entscheidende, in denen die Personen direkt bekannt sind. Kleine Beiträge können so oft mehr bewirken als große Zuschüsse, wobei beides notwendig ist oder sein kann. Zweitens ein ganz persönlicher Grund. Als ich zum ersten Mal meine Arbeit verloren habe, hat mich ein kleiner Honorarauftrag für die Geschäftsführung der Quäkerhilfe und die Redaktion der Quäkerhilfe-Mitteilungen über Wasser gehalten. Ich hoffe, nicht nur zu meinem persönlichen Nutzen. Der dritte Grund betrifft wieder etwas einmalig Quäkerhaftes. Die QNOS, die Quäkerbotschaften bei den Vereinten Nationen in Genf und New York. Einmalig, weil dort nicht Eigeninteressen der Quäker vertreten werden, also keine Werbung betrieben wird, sondern Anliegen wie das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, das Recht auf Erhalten eigenen Saatguts, die Ächtung von Landminen. Und diese Arbeit ist unter anderem so wirksam, weil Quäker durch die Quäkerhilfswerke das Ohr am Boden haben, aus eigener Erfahrung den Mächtigen die Wahrheit sagen können. Diese Kombination ist extrem wertvoll. Wer zum Beispiel ein afrikanisches Land bei der Welthandelsorganisation WTO vertritt, war unter Umständen noch nie oder schon jahrzehntelang nicht mehr auf einem Subsistenzbauernhof gewesen. Weshalb es aus meiner Sicht ein weiteres Plus für die Quäkerhilfe ist, dass sie die Arbeit von QNO Genf finanziell unterstützt. Der Beitrag ist zwar absolut gesehen nicht riesig, aber trotzdem ungeheuer wichtig. Praktisch alle großen Geldgeber finanzieren nur Projekte und wollen möglichst keine oder nur geringe Verwaltungskosten finanzieren. Bei QNO sind es aber vor allem die bescheidenen Gehälter der Freunde und Personen, ohne die die Arbeit unmöglich wäre, ohne die Verwaltungskosten verursachen. Die Tatsache, dass die Quäkerhilfe ihren Beitrag ohne Zweckbindung leistet, das heißt die Arbeitskraft der Freunde dort finanzieren hilft, ermöglicht es QNO erfolgreich große Summen von Stiftungen oder Regierungen einzuwerben. Worauf ich auch am Ende meiner Mitarbeit in der Quäkerhilfe stolz bin, ist, dass dank der Quäkerhilfe und der Jahresversammlung Freundinnen und Freunde aus Deutschland vermutlich pro Quäkerkopf den höchsten Beitrag an QNO geleistet haben und noch leisten. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich habe Politik studiert, das Studium der Macht und wie ich meine, passend für Quäker und ihr Motto, den Mächtigen die Wahrheit sagen. Besonders finanziert hat mich wohl auch wegen meines amerikanischen Highschool-Abschlusses schon immer das US-amerikanische Regierungssystem. Die Gewaltenteilung, die Checks and Balances, das Miteinander großer und kleiner Staaten, die Weisheit der US-Gründungsväter. Wobei es für mich in Sachen Gründungsväter vor einigen Jahren ein unerwartetes Erwachen gab. Richard Carey, dem wir die Vorlesung verdanken, ist in Baltimore geboren und hat für die Zeitung Baltimore Sun gearbeitet. Einer seiner journalistischen Nachfolger hat die Vorlage für eine der, in meiner Meinung, besten Fernsehserien überhaupt geschrieben, The Wire, der Abhördraht. politische Macht und Kriminalität in Baltimore, Drogen, Gewerkschaften und organisierte Kriminalität, Korruption in der Stadtverwaltung, ein Bildungswesen auf den Knien mit einer Bevölkerung von über 80% Schwarzen. Meine Frau und ich wollten die Kulisse sehen für diese Fernsehsendung The Wire und trafen uns mit US-amerikanischen Quäkerfreunden für eine Woche in Baltimore. Die Realität war noch spannender als die Serie, auch historisch. Von Baltimore ist es nicht weit bis Monticello, dem Landsitz von Thomas Jefferson, einem der Gründungsväter der USA, Hauptautor der Unabhängigkeitserklärung mit den einmaligen Worten: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness." Die erste deutsche Übersetzung erschien zwei Tage nach der Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung in einer deutschsprachigen Zeitung in Philadelphia. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Der einführende Film im Besucherzentrum von Monticello enthielt einige diplomatische Formulierungen in Sachen Sklaverei. Immerhin war zu dem Zeitpunkt ein schwarzer Präsident im Weißen Haus. Aber man musste bei der Besichtigung Monticellos sehr genau hinsehen, um herauszufinden, dass der Autor des Satzes, dass alle Menschen gleich erschaffen sind, die Tochter eines Sklavenhändlers geheiratet hat, als Mitgift mehrere Dutzend Sklaven und Sklavinnen bekam, eine davon nach dem frühen Tod seiner Frau zur Geliebten nahm und mit ihr mehrere Kinder hatte. Die Sklavin und die Kinder wohnten im Keller des Herrenhauses. Monticello sieht von vorne aus wie ein weitläufiges, einstöckiges Herrenhaus. Nur von hinten sieht man, dass es buchstäblich einen Untergrund, ein Untergeschoss für Vorräte und für die Wohnung von Haussklaven gibt. Wohnung ist eigentlich zu schön als Wort. Die in der Landwirtschaft tätigen Sklaven wohnten selbstverständlich außer Hör- und Sichtweite. Besonders schockierend, Jeffersons Geliebte war vom Schwiegervater mit einer Sklavin gezeugt. Das heißt, sie war die nicht legale Halbschwester von Jeffersons weißer Ehefrau. Das heißt, sie war somit nur 50%, wenn man so überhaupt rechnen darf, schwarz. Die illegitimen Kinder von Jefferson waren nur noch zu 25% schwarz. Und nur dieser Geliebten und ihren bzw. seinen Kindern hat Jefferson per Testament nach seinem Tod die Freiheit gegeben. Alle anderen Sklaven wurden zur Tilgung seiner hohen Schulden meistbietend versteigert. Herr Jefferson liebt es nämlich, großzügiger Gastgeber zu sein, was leider nicht zu seinen Einnahmen passte. Warum er das Angebot eines Freundes, die Schulden zu übernehmen und die Sklaven zu befreien, nicht angenommen hat, ist meines Wissens nicht bekannt. Wollte er es sich mit seinen Gutsherren Nachbarn im Südstaat Virginia nicht verderben? Ich habe meine Hochachtung für die Arbeit der Kuno-Büros bereits erwähnt, die aus meiner Sicht wichtigsten Stellen, wo heutzutage im Namen von Quäkern versucht wird, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen bzw. sie damit zu konfrontieren. Ich empfinde es als Privileg, dass ich 10 Jahre lang im Beirat von Kuno Genf dabei sein konnte, sogar ab und an als Referent geladen wurde. Mein persönlicher Höhepunkt war die Teilnahme an der Ministerialkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Hongkong im Jahr 2005, Flug in der Economy-Klasse und nicht von Quäkern finanziert. Ups, that's yours. Ich hab noch. Bei einem Markt der Möglichkeiten gelang es sogar, trotz zahlreicher Sicherheitsbeamten, dem damaligen Generalsekretär der WTO symbolisch einen fair gehandelten Ball zu übergeben. In diesem Zusammenhang noch wirkungsvoller waren aber 1998 2 Minuten in Genf, in denen ich dem ersten Chef der WTO, dem Italiener Renato Ruggiero, den allerersten von mir entwickelten fair gehandelten Fußball übergeben und in 120 Sekunden den fairen Handel erklären konnte. Am Ende habe ich ihm den Ball als einmaliges Muster wieder weggenommen, was ihn sichtlich verblüfft hat. Zum Trost bekam er ein Paket fair gehandelten Kaffees für den Anlass extra von Kollegen aus Italien besorgt, weil er eben Italiener war und die ja besonders Kaffee mögen. Ich bilde mir bis heute ein, dass die Aussage Ruggieros wenige Wochen später, der faire Handel sei WTO regelkonform, was vorher nicht klar war, auf diese Begegnung zurückgeht. Wenn man bedenkt, wie klein die QNOS sind und nichtsdestotrotz in der höchsten Beraterkategorie der Vereinten Nationen und wie bescheiden die weltweite Zahl der Quäker ist, in deren Namen sie agieren, so haben sie doch einiges erreicht. Aber das sind Erfolge, die schon länger zurückliegen. Nicht nur deshalb frage ich mich zunehmend, welchen Sinn haben die Vereinten Nationen heute? Welchen Sinn haben sie heute noch? Sind sie nicht komplett in Wirkungslosigkeit versunken? Welchen Sinn hat es, in diesem System zu versuchen, für Quäkeranliegen Interesse zu wecken? Ein Hintergrund dieses Zweifelns ist sicher auch, dass ich mich frage, ob und was meine Mitarbeit im Beirat bewirken konnte. Konnten wir vom QNO-Beirat damals, kann der Beirat heute wenigstens moralisch, seelischen Beistand für die QNO-Quäker leisten, oder ist er eher eine zusätzliche Belastung für die Angestellten, ein Gremium mehr, für das Berichte geschrieben werden müssen? Auch hier habe ich wohl mehr von der Mitarbeit profitiert, als ich meinerseits beitragen konnte. Vor allem habe ich dort als Freund im doppelten Sinn des Wortes Tom Head aus Portland, Oregon kennengelernt, Professor für Ökonomie an einem Quaker College und mein Ideal-Quaker. Meistens still, immer freundlich, ich habe ihn noch nie ärgerlich erlebt. Ich habe bislang nicht erwähnt, dass ich auf der Karlshöhe in Ludwigsburg bei Stuttgart aufgewachsen bin. Das ist eine dorfähnliche Einrichtung der Diakonie. Mein Vater war dort Pfarrer und Dozent. Dort gab es damals so ziemlich alles, was eine Gemeinschaft brauchte. Vom Kindergarten zum Altenheim, einem Laden, einem Bauernhof und eine Dorfschule, wo ich die ersten drei Klassen absolviert habe. Es waren 8 Jahrgänge, 2 Lehrer, 2 Zimmer. Als ich nach meinem Austauschjahr in den USA in dieses Dorf zurückkam, wurde ich gefragt, ob ich als Trainer im Rollstuhlsportverein des Körperbehindertenheims tätig werden könnte, Basketball und Leichtathletik. Ob ich ein guter Trainer war, weiß ich nicht, aber für mich war es allemal ein gutes Training. Nicht nur physisch, die Rollstuhlsportler bestanden darauf, dass auch ich im Rollstuhl alle Übungen mitmache. Und im Sitzen ist der Ring beim Basketball plötzlich unendlich viel höher. Und beim Ausdauertraining, wenn die Straße nicht topfeben ist, ist es selbst für einen Gesunden schwer, im Rollstuhl geradeaus zu fahren. Es war auch ein Training in Sachen Ethik. Als Trainer hat man die Aufgabe, seinem Team zum Sieg zu verhelfen. Es liegt aber in der Natur von Behinderungen, dass sie unterschiedlich schwer sind. Das heißt, es war beim Mannschaftssport immer das Dilemma, wähle ich die am wenigsten Behinderten aus oder die Sportler, die am engagiertesten dabei sind, aber deren Behinderung so schwer ist, dass sie im Spielverlauf de facto kaum eine Rolle spielen können. Ich bin oft, vor allem im Eifer des Geschehens, beschimpft worden, weil ich die Falschen aufs Spielfeld geschickt habe. Besonders intensiv kam mir dies alles wieder in den Sinn, als im letzten Jahr nicht nur die Olympiade, sondern auch die Paralympiade in London stattfand. Und weil wir nun schon mal in London wohnten und doch wenigstens einmal die umstrittenen Sportstätten im Osten der Stadt sehen wollten und weil es so einfach und vergleichsweise preisgünstig war, für die Behindertenspiele Eintrittskarten zu bekommen, sind meine Frau und ich zum Endspiel im Rollstuhl Basketball gefahren. Als ein Indiz für die zweite Klasse Olympiade der Behinderten, wir bekamen das Spiel um den 3. Platz und das Endspiel gemeinsam für ein Ticket. Und ich könnte die 4 besten Mannschaften nicht mehr mit Gewissheit auflisten. Was mir aber im Gedächtnis geblieben ist, ist das Unwohlsein, dass man allen Athleten den Sieg gegönnt hätte. Und auch hier die Ungerechtigkeit des Lebens. Wenn da ein 2-Meter-Mann im Rollstuhl sitzt, hat er einfach Vorteile gegenüber fast allen anderen. Warum können nicht alle Gold gewinnen? Das Publikum hat für alle geklatscht. Aber das Dilemma lässt mich auch in der Welthauptstadt des Quäkertums nicht los. Nämlich einerseits der eigene Anspruch, klare Entscheidungen treffen zu wollen, insbesondere auch klare moralische Positionen beziehen zu wollen und andererseits mit Situationen konfrontiert zu werden, in denen das unmöglich zu sein scheint. Wie kann man ethisch korrekt handeln, wenn man selbst in einem so unstrittig positiven Umfeld wie dem Behindertensport eben nicht, wenn dort nicht alle gewinnen können, wenn man es nicht allen recht machen kann? Wie schwer ist die richtige Entscheidung erst im rauen Alltag, wenn nicht mehr wie im Rollstuhl-Endspiel alle klatschen, sondern viele auch Buh rufen? Wenn ich im Studium der Politik eines gelernt habe, dann ist es das. In Politik geht es um Macht und um Kompromisse. Wobei Letzteres nicht auf die Politik beschränkt ist, sondern die Basis allen menschlichen Zusammenlebens ist. Im Leben und in der Politik geht es nur mit Kompromissen voran, wenn man sich nicht gegenseitig den Schädel einschlagen will. Auf meinen vielen Reisen habe ich die Angewohnheit, Podcasts zu hören, also Radiosendungen, die man vom Internet herunterladen kann. Zu meiner Lieblingssendung gehört eine aus dem vergleichsweise unbedeutenden öffentlichen Rundfunk in den USA mit dem Titel Fresh Air, frische Luft oder vielleicht passender frische Brise. Am 19. Juli 2011 diskutierte dort der amerikanische Linguistikprofessor Jeff Nunberg die Frage, was das Wort Kompromiss wirklich beinhalte. In seiner Antwort erwähnte er seinerseits das Buch eines israelischen Philosophen namens Avishai Margalit mit dem Titel On Compromise and Rotten Compromise, frei übersetzt über Kompromisse und faule Kompromisse. In meiner Übersetzung zitiert er aus dem Buch wie folgt. Für Margalit ist ein fauler Kompromiss ein moralisch inakzeptables Arrangieren mit dem, was Kant das radikale Böse genannt hat, wie zum Beispiel der Pakt, den Chamberlain in München 1938 mit Hitler eingegangen ist. Aber die Geschichte ist nicht immer so eindeutig und klar. Es mag gerechtfertigt gewesen sein, dass Churchill im Jahr 1941 mit Stalin einen Pakt eingegangen ist, als dies notwendig schien, um Deutschland zu besiegen. Aber wie steht es mit Jalta im Jahr 1945, mit der Übergabe Osteuropas, als der Krieg mehr oder weniger gewonnen war? Da auch da ist übrigens in der gedruckten Fassung leider eine falsche Jahreszahl. Nunberg fuhr fort: Selbstverständlich sind die meisten Probleme, mit denen wir uns herumschlagen müssen, weder so schwergewichtig noch so düster, selbst wenn Befürworter einer Seite sie so darstellen wollen. Aber selbst dann geben die Entscheidungen, die wir treffen, einen Hinweis auf unseren Charakter. Margalit schlägt sogar vor, dass wir mehr auf der Basis unserer Kompromisse als unserer Ideale beurteilt werden sollen. In Margalits Worten: Ideale können uns wichtige Auskünfte darüber geben, was wir gerne sein möchten. Aber Kompromisse sagen uns, wer wir sind. Laut Nunberg fühlt sich dieser Schluss richtig an, wiewohl er eine veränderte Betonung vorschlägt. Nunberg: Was die größte Aussagekraft über uns besitzt, sind nicht Kompromisse. Was die größte Aussagekraft über uns besitzt, sind Kompromisse, zu denen wir nicht bereit waren. Vielleicht ist auch das eine Antwort auf das Dilemma von mir eingangs ausgeführt. Kompromisse sind lebensnotwendig. Sie sind die Basis des Lebens, während Ideale das definieren, was wir gerne sein möchten. Nur bis heute meine ich, dass es Situationen gibt, in denen sich kein Kompromiss anbietet. Siehe Beispiele Rollstuhlsport. Es kann nur einer gewinnen. Dass man oft mit Situationen konfrontiert ist, in denen man allenfalls das kleinere Übel wählen kann, Situationen, aus denen man nicht herauskommt, ohne schuldig zu werden, wo die Wahl allenfalls ein helleres Dunkelgrau, denn ein helleres Schwarz ist. Und dann muss man noch entscheiden zwischen Situationen, in denen jeglicher Kompromiss untragbar ist, in denen man sich auf die eine Seite schlagen muss, Prinzipien verteidigen. Für mich ist das zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte. Ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass das eine Erfindung des liberalen Abendlandes sei, dass es quasi imperialistisch sei, diese Liste als universell gültig, als Messlatte für alle Länder überall auf der Erde zu nehmen. Je älter ich werde, desto intoleranter werde ich an dem Punkt, auch auf die Gefahr hin, rassistisch zu werden. Zum Beispiel habe ich keinerlei Kompromissbereitschaft mit Menschen, die das Recht auf Bildung nicht anerkennen, die meinen, das Auswendiglernen des Korans sei genug und Mädchen bräuchten selbst das nicht, oder schwarzamerikanischen Aktivisten, die Bildung ablehnen, weil das einen Ausverkauf an die Werte weißer Eliten darstelle, oder dem Orden von Mutter Teresa, den Missionaries of Charity, der Missionare der Wohltätigkeit, die meinen, um mit den Armen mitleiden zu können, dürften sie selbst auch nicht gebildet sein, weshalb sie in ihrem Lepra-Hospital aus Ignoranz mehr Schaden angerichtet als geheilt haben. Noch eine letzte Fußnote zu einem aus meiner Sicht spezifischen Quäker-Dilemma. In den USA soll es einen Stoßstangenaufkleber, gibt es überhaupt noch Stoßstangen, gegeben haben mit dem Text Quakers do it in silence. Quäker tun es im Stillen. Weniger Missverständnis. Heute in der Antrag übrigens ist mit dem Make Love war auch missverständlich. Für Quäker ist Schweigen zentral. Aber je länger ich über den Sinn des Lebens nachdenke, desto mehr komme ich auf die bescheidene Antwort. Der Sinn des Lebens besteht darin, Geschichten zu erzählen. Im Sinne von Kommunikation. Indem ich einer anderen Person etwas mitteile, etwas erzähle, existiere ich und die Person existiert. In dem Sinn kann ich zum Beispiel für mich die Bibel als großartige Erzählungssammlung akzeptieren, aber niemals als heilige Schrift. Und der Quäker-Kompromiss in Sachen Erzählen und Zuhören ist wohl einfach der, dass jede Geschichte nur dann lebendig wird, wenn es zumindest einen Zuhörerin, einen Zuhörer gibt, jemanden, der den Mund halten und schweigen kann. Ich weiß nicht, ob seltene oder häufige Redebeiträge bei Andachten einen Rückschluss darauf zulassen, ob man ein guter oder ein schlechter Quäker ist. Wie dem auch sei, ich habe, wie gesagt, allenfalls ein halbes Dutzend Mal mich dazu bewegt gefühlt, aufzustehen und etwas zu sagen. Das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, war am 20. Juli 2011 in der Mittwochabendandacht des Westminster Meetings. Anlass war das Ende der Publikation der News of the World, einer einstmals renommierten britischen Wochenzeitschrift mit einer bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Tradition, die aber unter dem Besitzer Rupert Murdoch zum Skandalblatt à la Bild degeneriert war. Gestolpert ist das Blatt dann über eine Abhöraffäre und es gibt wohl kaum einen Quäker, der der Publikation nachgeweint hätte. Was hat mich dann zu meiner Ministry, meinem Redebeitrag veranlasst? Die News of the World ist sonntags erschienen und am Sonntag, den 17. Juli 2011 zum letzten Mal. Durch puren Zufall gingen meine Frau und ich an dem Sonntag in einen kleinen Zeitschriftenladen in der Nähe unseres Hausparks. Diese sogenannten News Agents überleben gegen die Übermacht der Supermärkte, indem sie an 7 Tagen die Woche, meist rund um die Uhr oder wenigstens bis Mitternacht geöffnet haben, und zwar mit Hilfe oder Ausbeutung aller Familienmitglieder. An diesem Sonntag stand in diesem Laden ein älteres Paar offensichtlich indischer Abstammung hinter dem Tresen. Solche Newsagents sind für viele Immigranten aus Südasien ein erster Schritt auf der Leiter zum Wohlstand. Wir störten die beiden beim Frühstück, das bei unserem Eintreten schnell unter den Tresen gepackt wurde. Im kurzen Gespräch wurde deutlich, dass das Ende der News of the World bei den Inhabern große Sorgen ausgelöst hat. Ihnen würde der Umsatz fehlen von Kunden, die nicht nur das Blatt geholt haben, es war der Auslöser und Anlass für Impulskäufe, von Milch bis Zigaretten. Mit anderen Worten, alles hat unerwartete Nebenwirkungen. Selbst so ein eindeutig positives Vorkommnis wie das Ende der News of the World hatte unerwartet negative Folgen. In meinem Redebeitrag habe ich von da einen 6, das ist im Englisch-Deutsch immer schwierig, dass die Zahlen andersrum sind, 68 Jahre reichenden Bogen zum 20. Juli 1944 beziehungsweise dem Tag danach gezogen. Wie hat wohl damals die Schlagzeile der News of the World ausgesehen? Hätte sie im heutigen Vokabular von Stauffenberg als einem Selbstmordattentäter gesprochen? Was wäre geworden, wenn der Anschlag auf Hitler geglückt wäre? Hätte das zu einer Verkürzung des Krieges geführt? In den Monaten August 1944 bis Anfang 1945 sind wohl insbesondere in der Zivilbevölkerung die höchsten Opferzahlen zu beklagen gewesen. Womöglich hätte es keine Atombombe gegeben. Kann man sicher wissen, dass das, was man tut, richtig ist? Kann man glauben, dass es richtig war? Oder kann man nur hoffen, dass es passt und die Nebenwirkungen auch so sind, wie man sich es wünscht? Was mich in dem Zusammenhang auch schon lange und ohne sichtbaren Erkenntniserfolg beschäftigt: Als Quäker sind wir angehalten, das Gute, das von Gott in jedem Menschen, auch dem Bösesten, zu sehen. Mein Problem ist, dass ich meine, die schwierigere Aufgabe ist es zu akzeptieren, dass es in allen, auch in mir, das Böse gibt. Die dunkelste Schattierung von Grau ist schwarz. Wie steht es um das von Satan in jedem Menschen? Ist es für Quäker nicht viel schwieriger zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die so viel Böses in sich haben, dass sie in der Tat hinter Gitter gehören? Ist das nicht die größere Herausforderung? Kein Licht ohne Schatten, kein helles Licht ohne tiefen Schlagschatten. For our English friends, I've reached the place which is called Old and Grey. Vielleicht ist das mit dem Schwarz-Weiße auch nur eine Frage des Alterns. Als meine Frau und ich vor 15 Jahren nach London gezogen sind, wünschte uns meine Mutter alles Gute und sagte, sie habe nur eine Bedingung: Ich solle zweimal im Jahr für einen halben Tag nach Ludwigsburg kommen und in ihren zwei Gärten arbeiten. Bislang habe ich das Versprechen gehalten, wiewohl ich nun in London selbst ein Stückle, einen Schrebergarten habe und obwohl mich schwere Gartenarbeit und größere Sägeaktionen doch zunehmend Kraft kosten. Beim wöchentlichen Telefonat weist meine Mutter regelmäßig darauf hin, dass sie nunmehr 92 Jahre alt sei. Meinen Hinweis, dass ich auch auf die 60 zugehe und nicht mehr so jung und frisch sei wie anno dazumal, kommentiert sie dann, wenn ich völlig verschwitzt und außer Atem neben einem Pflanzloch stehe, mit: Jetzt hör aber auf, und dann folgen noch zwei Aufgaben, die es doch auch, wenn möglich, noch zu erledigen gäbe, der Rosen erst vor dem Wohnzimmer. Zumal das mit dem Älterwerden ja so ein sich selbst verschiebendes Ziel ist. Ich habe mich so erstmals richtig alt gefühlt, nachdem ich mit 42 nach meinem ersten Achillessehnenriss aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Kürzlich in der Andacht in Westminster meinte eine Rednerin, als es ums Altern ging, sie gehöre mit ihren 54 Jahren bei Quäkern zum mittleren Alter. Da fühlte ich mich wieder deutlich jünger. Wie auch immer, je älter ich werde, desto weniger sehe ich pures Schwarz oder pures Weiß. Stattdessen nehmen die Grautöne zu und nicht nur im Spiegel. Nur eine Ausnahme zu dieser Beobachtung wächst in den letzten Jahren zur absoluten Gewissheit. Geld kann man nicht essen. Egal, was es sonst für Pro und Contra gibt, die Erde ist endlich. Erde, die verseucht ist, ist nicht ersetzbar. Jeder Atemzug, den wir atmen, kommt zurück. Es dauert 1,5 Jahre, bis sich unser Lungeninhalt mit dem gesamten endlichen Luftvorrat der Welt vermischt hat. Gifte wie sogenannte Pflanzenschutzmittel, die vom Regen anscheinend weggewaschen werden, kommen letztlich wieder aus dem Wasserhahn. Ich weise in manchen Diskussionen spaßeshalber zur Illustration darauf hin, dass alles Wasser einstmal durch eine Dinosaurierniere gegangen ist. Wasser ist endlich. Und wenn ich, je länger desto mehr, selbst am fairen Handel, dessen Strukturen ich doch in einigen Bereichen mit aufgebaut habe, Zweifel bekomme. Am Konzept Raumschiff Erde gibt es dagegen kein Wenn und kein Aber. Ich zweifle zunehmend am Verstand der Menschheit, wenn ich sehe, dass Bauern, ohne die wir alle nicht leben könnten, in aller Regel zu den Ärmsten in einer Gesellschaft gehören. ob sie wie in Indien verhungern oder durch versagende Wunderchemie und Samen in den Selbstmord getrieben werden oder wie in Großbritannien als Sozialhilfeempfänger in vermeintlicher Schande leben. Das ist das Ergebnis von industrieller Landwirtschaft. Und es ist verräterisch, dass im Deutschen von Landwirtschaft die Rede ist, während es im Englischen immerhin Agriculture, Agrikultur heißt. Was uns vom kollektiven Selbstmord trennt, sind 30 cm Erdkruste. Abgesehen von vielen anderen Problemen, die ich mit christlichen Religionen habe, ist es für mich mit zunehmendem Alter auch ein zentrales Anliegen, dass das Christentum letztlich eine lineare Religion ist. Geburt, Sünde, Vergebung, Himmel oder Paradies oder auch nicht. Anders dagegen zum Beispiel der Hinduismus und andere Religionen. Für Hindus gibt es zwar ein Nirvana am Ende des tugendhaften Strebens, aber der Weg dorthin ist kein linearer, sondern allenfalls eine Reinkarnationsspirale mit vielen Wiedergeburten und auf der Spirale kann es vorwärts und rückwärts, aufwärts und abwärts gehen. Anders vielleicht auch das Vegatum mit seinem Das Göttliche in allen. Es ist vermutlich kein Zufall, dass meine Lieblingspassage aus der Bibel schon seit Jahrzehnten Prediger 3, 1 bis 8 ist. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steinwerk werfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal öffentlich aus der Bibel zitieren würde, wenn das kein Beweis für das Altern ist. Dass ich etwas nahe am Wasser gebaut habe, gerade liegt daran, dass ich in den letzten 5 Wochen 3 Nächte in meinem Bett zugebracht habe, ansonsten auf Reisen war. Ich hatte vor einigen Monaten Gelegenheit, zu diesem Thema dieser Bibelstelle mit einem katholischen Priester aus Pakistan zu diskutieren. Am Wochenende nach unserem Treffen hat mich eine E-Mail von Father Morris, so heißt der Freund, erreicht. Er habe die Passage in einer Predigt verwendet und um folgenden Text ergänzt. Prediger 1,7. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, da sie herfließen, fließen sie wieder hin. Stichwort Dinosaurierniere, wenn auch etwas vornehmer. In meinem Londoner Stückli frage ich mich manchmal, ob mein Schrebergarten-Idyll, wie wohl inmitten eines sozialen Wohnviertels, das so heruntergekommen ist, dass es demnächst abgerissen werden soll, nicht einen Rückzug aus der Welt darstellt. Zuletzt, weil ich seit dem Frühjahr sogar einen Bienenstock habe und für mich Imker ein Inbegriff für gute, schrullige, etwas weltfremde Menschen sind, Imker, nicht Quäker. Wobei weiter die meisten von ihnen nicht merken, dass sie inzwischen naturwidrige Massentierhaltung betreiben und keinesfalls die Hüter der Natur sind, als die sie sich sehen. Ich werde mich nicht in eine Imkerdebatte stürzen hier, aber für mich ist deutlich geworden, dass das Gärtnern für mich letztlich nur dann akzeptabel ist, wenn es verbunden ist mit dem Bewusstsein und einem Engagement für eine gerechte Welt in einer überlebensfähigen und überlebenswerten Umgebung. Wenn das Versagen meiner Tomatenpflänzchen das intellektuelle Wissen um die Existenzgefährdung von Kleinbauern in Indien verstärkt und die Wertschätzung der Lebensmittel in der wöchentlichen Gemüsebox, ich kann Nahrung dazu kaufen, solange es Bauern gibt, die es schaffen, trotz Klimaveränderung und Umweltverschmutzung Lebensmittel anzubauen, die Böden schützen, statt sie auszulaugen. Was bedeutet das Quäkersein für mich? Ich bin über die Quäkerhilfe zum Quäkertum gekommen. Es ist das Handeln, es ist das Politische, es ist das Engagement, eben das Einlassen auf den Alltag mit allen Problemen von schwarz über grau bis weiß. Für mich ist es eine gute Basis, wenn ich auf Reisen von Angehörigen anderer Religionen auf meinen Glauben angesprochen werde. Zum Beispiel in Sialkot, der Fußballhauptstadt der Welt in Pakistan. Einige Male übernachtete ich bei einer Familie eines Balllieferanten, dessen Haus im Cantonment, dem einst von Briten begonnenen Stadtteil, für das Militär steht. Am Abend gingen der Kollege namens Kesser und ich oft seine Straße entlang, abgesehen von ein paar Joggern, in der Regel menschenleer und damit völlig untypisch für das eigentliche Pakistan. Wir redeten über Religion und es ist eine ziemliche Herausforderung, einem Muslim das Quäkertum zu erklären, wenn man doch selbst so unsicher ist in Bezug auf den eigenen Glauben. In einem der Gespräche bin ich auf eine Kurzformel gestoßen, die ich seitdem zum Beispiel auch bei Buddhisten und Hindus in Sri Lanka angewandt habe und die zumindest im asiatischen Umfeld zu funktionieren scheint. Ich bezeichne Quäker als die Buddhisten des Christentums. Wobei man in letzter Zeit zunehmend nicht nur die Beziehung Quäkertum-Christentum qualifizieren und relativieren muss, Stichwort atheistische Quäker, sondern leider auch den Buddhismus, welcher vor allem in Sri Lanka und in Burma zunehmend national-chauvinistische Züge annimmt, die mit Buddha so wenig zu tun haben wie die Worte mit Gott und Vaterland auf Uniformgürtelschnallen von Soldaten mit dem Neuen Testament vereinbar sind. Meine jugendliche Hoffnung von anno dazumal, man könne die Welt verbessern, ob mit dem fairen Handel oder sonst wie, ist der zunehmenden Einsicht gewichen, dass sich das ganze Engagement doch lohnt. Ich hatte und habe das Privileg, dass meine Arbeit das Leben einiger tausend Menschen etwas verbessern helfen kann, zum Beispiel durch die Bereitstellung sauberen Trinkwassers. In diesem Sinn sind da auch noch ein paar Baustellen auf meiner To-Do-Liste, die fair gehandelte Yogamatte, hinter der ich seit 3 Jahren her bin, die fair gehandelten Luftballons, die es hoffentlich ab kommenden Frühsommer wieder geben wird und so weiter. 24 Monate nach der ersten Anfrage, ob ich die Richard Carey Vorlesung 2013 halten würde, war ich wieder in Sri Lanka. Die von mir gegründete Firma war mehr oder weniger am Ende. Aber die darin begonnene Arbeit in Sachen fair gehandelter Gummiprodukte hat im Fair Rubber Verein eine bessere Heimat gefunden. Wenn ich reise, lese ich oft Krimis. Frage, darf man als Quäker versuchen, sich mit Mord und Totschlag von den wirklichen Problemen der Welt abzulenken? Ich lese solche Bücher, da ich oft zu müde bin zum Einschlafen. Und in einem schlechten Exemplar der Gattung Krimi, Tatort, das katholisch-irisch dominierte Boston in den USA, stieß ich kürzlich völlig unerwartet auf ein Glaubensbekenntnis, das ich in seiner umfassenden Prägnanz beeindruckend finde. Zitat: Ich glaube an Gott. Vielleicht nicht den katholischen Gott oder nicht einmal den christlichen, denn es fällt mir schwer, irgendeinen Gott als elitär sehen zu können. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass, was auch immer Regenwälder, Ozeane und das unendliche Universum geschaffen hat, gleichzeitig so etwas Unnatürliches wie die Menschheit in seinem eigenen Ebenbild erschaffen würde. Ich glaube an Gott, aber nicht als einen Er oder eine Sie oder ein Es, sondern als etwas, das sich meiner Fähigkeit entzieht, etwas innerhalb meines eher beschränkten Erfahrungshorizonts begrifflich fassen zu wollen. Beim kirchlichen Entwicklungsdienst war es üblich, dass Sitzungen mit einer Andacht begonnen wurden. Ich habe im kirchlichen Entwicklungsdienst einige Jahre gearbeitet. Das ist in einem anderen Kapitel der Vorlesung. Ich habe mich in der Regel erfolgreich vor dem Halten dieser Andachten gedrückt, was nicht schwer war. Es waren ja immer mehrere Theologen im Raum. Nur im September 1989 war ich bewegt, selbst zu reden. Und das war, als ein Kollege, der schon lange krank war, letztlich doch plötzlich gestorben ist. Ich habe damals das Gedicht von John Donne übersetzt und zitiert, aus welchem der Titel für Hemingways Buch For Whom the Bell Tolls, wem die Stunde oder eigentlich Glocke schlägt, stammt. Kein Mensch ist eine Insel in sich selbst vollständig. Jeder Mensch ist ein Teil des Kontinents, ein Teil des Wesentlichen. Wenn ein Lehmbrocken vom Meer weggespült wird, ist ganz Europa um ein Stück ärmer geworden. Genauso, als ob es sich um einen Felsenvorsprung gehandelt hätte oder um ein Anwesen deines Freundes oder von dir selbst. Der Tod jedes Menschen bedeutet ein Stück Verlust meiner selbst, denn ich bin an der Menschheit beteiligt. Von daher frage nach, nie nach, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt für dich. Meine Mutter sammelt schon seit Jahrzehnten Glocken, unter anderem, weil es sie fasziniert, dass in allen Kulturen, soweit wir das wissen, Glocken entstanden sind und benutzt werden. Ich bringe ihr daher, von wo auch immer möglich, von meinen Reisen eine Glocke mit. So habe ich einem Rikscha-Zieher in Kalkutta eine abgekauft. Ein Wasserbüffel in Vietnam läuft nun ohne geniale Bambusglocke herum. Einem Bauern in einem Wahrdorf in Yunnan habe ich von der Ziege weg ein einfaches Modell abgekauft, deren Bömmel ein rostiger Nagel ist. Meine Mutter möchte, dass nach ihrem Tod ihre Söhne je eine Glocke als Erinnerung an sich nehmen. Die Sammlung selbst geht an ein Museum für Kirchenglocken. Leider habe ich keine Glockensammlung, die ich nun am Ende dieser Ausführung weitergeben könnte. Aber ich hoffe, dass das eben zitierte Gedicht von John Donne nachklingt. Ich danke der Jahresversammlung, dass sie mir die Gelegenheit gegeben hat, oder soll ich sagen, dass sie mich dazu gezwungen hat, innezuhalten und mein Leben zu reflektieren. Es tut mir leid, dass das Ergebnis etwas länger ausgefallen ist. Beim Inhaltsverzeichnis meiner Dissertation, die ich wie diese Vorlesung neben einem vollen Berufsalltag geschrieben habe, steht ein Zitat, welches dem englischen Politiker und Historiker Thomas Macaulay 1800 bis 1859 zugeschrieben wird. I wanted to write a short letter, but I didn't have the time, so I wrote a long one. Ich wollte einen kurzen Brief schreiben, aber mir fehlte die Zeit, weshalb ich einen langen geschrieben habe. Danke für eure Geduld. Und wenn es mit mir und dem guten Quäker nichts mehr werden sollte, dann gibt es da immer noch Judas Thaddäus, den Heiligen für hoffnungslose Fälle, den mit dem großen Knüppel. Manchmal ist es von Vorteil, ein schlechter Quäker zu sein, denn als Guter dürfte man sowas ja nicht einmal denken, geschweige denn laut sagen. Aber alleine das Konzept, einen Heiligen für hoffnungslose Fälle zu haben und ihn mit einem handfesten Schlaginstrument zu versehen, ist verlockend. Es gibt kein Schwarz-Weiß, nur unterschiedliche Schattierungen von Grau. Ich habe an meinem Computer ein Heiligenbildchen von Judas Thaddäus hängen für alle Fälle.